Gehirn einfach erklärt. Der Podcast für alle mit Köpfchen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Wachauer, ich bin Moderatorin und...
Mein Name ist Manuela Macedonia, ich bin Neurowissenschaftlerin.
Du bist die Insiderin, was die Neurowissenschaften angeht, ich bin die Outsiderin. Und wir sprechen heute über das Riechen. Es ist jetzt auch wieder die Zeit der Gerüche, Weihnachten, die Kekse, der Tannenbaum, die Kerzen... Die Weihnachtsdüfte, ein Spaziergang auf dem Christkindlmarkt oder ja generell so die Natur riechen. Es ist eine Geruchsexplosion. Wie funktioniert das Riechen? Einfachst erklärt.
Also Riechen ist schon ein sehr komplexer Vorgang. Aber vielleicht fangen wir klein an. Also ein Duft, ja, im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was wir hören und dem, was wir sehen. Ein Duft besteht aus kleinen Molekülen, so Kugeln, ja, die diesen Duft transportieren. Ja, der Geruch kann fliegen. Ja. Mhm. Das heißt also, man muss nicht in unmittelbarer Nähe sein, um den Geruch wahrzunehmen, weil der so verpackt ist in diesen Kugeln. Und diese Geruchsmolekülen, wenn sie in die Nase kommen, ja, die fliegen so mit der Luft mit, die treffen, also sie docken an praktisch in der Nasenschleimhaut an die sogenannten Riechzellen. Und da haben wir circa 400 sogenannte Rezeptoren. Ja, das sind so die verschiedenen Rezeptoren, sind jene Stellen, wo eben diese Düfte wahrgenommen werden. Mhm. Und interessant ist, dass diese Riechzellen direkt mit dem Gehirn verbunden sind. Okay. Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu den Zellen, die hören, denen die sehen. Ja, da gibt es nicht die direkte Verbindung, sondern es gibt ein paar Schaltstellen. Aber der Geruch geht sofort ins Gehirn. Und zwar,
wohin?
Geht zuerst über den Riechkolben. Ja, der Riechkolben ist so eine birnenförmige, ganz kleine Struktur hinter den Augenhöhlen. Und da ist eine erste Verarbeitung der Geruchsmolekülen. Ja, die sind da drinnen schon als elektrischer Impuls vorhanden. Da werden sie auch sortiert, gefiltert und gewisse Signale werden verstärkt und andere werden unterdrückt, ja, weil eine Geruchsmoleküle ist nicht nur ein Geruch, sondern es ist ein Paket, ja, der so mitgeht. Und also zuerst kommt eben dieser Riechkolben, dann geht es weiter ins Gehirn hinein. Da geht es an den primären Riech, an das primäre Riechzentrum und da werden diese Gerüche nach Mustern sozusagen sortiert. Weil im Lauf der Kindheit beschnuppern wir alles und wir sind immer bemüht, dass wenn wir etwas Neues kennenlernen, dass wir es sofort zur Nase führen.
Ja.
Und dann meistens stecken wir das in den Mund. Ne? Mhm. Das ist eben ein Lernprozess, der evolutionär bedingt ist, damit wir sofort das Gute vom Schlechten unterscheiden. Weil wir haben das einfach in unserem genetischen Programm, dass wir gewisse Gerüche nicht mögen, weil sie zum Beispiel mit verdorbenen oder giftigem Essen, also mit verdorbenen oder giftigen Lebensmitteln zu tun haben können. Deswegen wird es sofort verarbeitet und auch dieser Geruch wird bewusst wahrgenommen. Und da passiert was Interessantes, das wird nämlich mit dem Gedächtnis verknüpft. Ja, also in diesem primären Riechzentrum, es gibt ganz viele Verbindungen, die zum Hippocampus gehen, also Sitz des Kurzzeitgedächtnisses, aber auch zur Rinde. Und da sucht man nach ähnlichen Mustern.
Okay.
Ja, das heißt, also nehmen wir an, machen wir ein Beispiel. Ja. Meine Oma, sie hat gekocht auf einem Holzofen gekocht. Mhm. Und wenn man zu ihr reingegangen ist, hat es immer nach diesem Holzofen gerochen, weil sie hat alle zwei Tage ein Polenta gemacht und weil das war für sie das Hauptnahrungsmittel. Also sie ist aus der Region Venetien gewesen und die Venetier essen sehr wenig Brot in dem Sinne und kaum Nudeln.
Okay.
Das Hauptnahrungsmittel dieser Generationen, ja, wo es noch nicht die Supermärkte von heute gegeben hat, war eben Polenta. Also, wenn ich zu ihr reingegangen bin, bei der Tür habe ich schon gewusst, wie es riecht. Und manchmal, wenn ich jetzt so im Winter durch Orte gehe, wo vielleicht ein Kaminofen brennt, dann rieche ich das und da fällt mir die Oma ein.
Ja, okay.
Ja, weil eben jeder Geruch auch sehr stark mit dem Gedächtnis zu tun hat, aufgrund dieser Verbindung. Und dann geht es weiter, diese Verarbeitung. Ich habe vorhin gesagt, die ist komplex, ja. Aber ich hoffe, ich navigiere unsere Hörerinnen und Hörer durch, ja. Naja, dass man diese Aspekte kennenlernt,
ja,
ne?
Ja.
Also nicht nur, dass das mit dem Gedächtnis in Verbindung gebracht wird, also diese Geruchswahrnehmung, sondern sie wird auch bewertet. Bewertet in dieser Region, in der Bewertungsregion, wo wir alles Mögliche bewerten, bewerten wir auch Gerüche, ob es positiv ist oder negativ. Ja? Also so dieser Geruch nach Brennholz ist für mich, wird bewertet als positiv. Ja? Ich gehe durch einen Ort, wo eben im Winter mit Kamin geheizt wird. Für mich ist es positiv, weil es erinnert mich an meine Oma. An diese Küche, ja, an das Polenta-Essen.
Und deswegen werden auch Emotionen ausgelöst, oder?
Richtig, ganz genau. Und dann wird bewertet und gleichzeitig dazu werden auch die Mandelkerne aktiv, sodass wir diese Bewertung auch emotional färben können.
Ja, Gerüche lösen total viele Emotionen aus. Ich denke da zum Beispiel an den Kaffee in der Früh, der mich irgendwie wach und munter und fit macht. Oder an süßes Kaiserschmarrn zum Beispiel in der Skihütte. Boah, bester Geruch überhaupt, oder? Löst irgendwie Heißhunger aus. Ja, und auch Menschen und ihre Gerüche lösen ja auch irgendwie Emotionen aus, oder? Also man kann jemanden riechen oder man kann jemanden weniger riechen.
Richtig, ja. Also zuerst mal vielleicht, warum das mit Emotionen verbunden ist. Ja. Wir müssen jeden Geruch für uns als positiv oder negativ bewerten. Und da ist mal eben keine Grauzone. Ja. Entweder finde ich diesen Geruch gut oder ich finde ihn nicht gut. Dass man sagt, ja, ist nicht so gut, ist vielleicht sprachlich notwendig, um nicht vielleicht sozial unangepasst zu agieren, aber in unserem Kopf ist immer Ja oder Nein zu einem Geruch. Ja, es gibt nicht, ja, es riecht ungefähr gut oder es riecht ungefähr schlecht. Es riecht entweder gut oder schlecht. Und wir können auch immer sagen, warum nicht. Ja? Also wenn ich habe zum Beispiel einmal habe ich diese gebackenen Holunderblüten gegessen in der Studienzeit. Und sie haben mir so gut geschmeckt, diese frittierten, ja, also ein Backteig und
ja,
man frittiert.
Ist alles gut.
Genau. Und dann habe ich eigentlich zu viel erwischt, dass es mir danach so schlecht geworden ist. Und viele, viele, viele Jahre, dieser Geruch vom Holunder hat mich so sick gemacht, allein das Riechen, also essen hätte ich es nie mehr können, aber allein das Riechen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir egal welchen Geruch so speichern, dass wir wissen, es hat uns gut getan oder nicht gut getan. Ja? Eine Speise, die verdorben ist, die dürfen wir nur ein einziges Mal essen. Zum Beispiel überlege mal, wie eine geronnene Milch riecht. Genau, die willst du gar nicht riechen.
Pfui.
Genau.
Ja.
Also wenn du weißt, es ist abgelaufen, da verzichtest du wahrscheinlich freiwillig, dass du die Nase
reinsteckst.
Genau, reinsteckst. Ja, weil du weißt, es ist verdorben, es ist für dich nicht gut. Du hast vielleicht das schon mal auch gekostet, ja, und dieses Säuerliche und Schlatzige oder sowas.
Ja,
du weißt, es kann dir vielleicht schaden, deine Gesundheit schaden. Und deswegen ist der Geruch der erste Instinkt sozusagen zur Wahrnehmung von Situationen, die uns vielleicht sogar schaden können. Ja, und oft ist mit Gerüchen auch eine positive Erinnerung verbunden, weil wir Geruch immer haben. Ja? Egal, was wir machen, es ist immer da. Und wenn ich jetzt eine Situation erlebe, wo der Geruch da ist und die Situation ist positiv, dann verknüpft mein Gehirn positive Situation mit diesem Geruch. Mhm. Ja, du sagst jetzt Kaiserschmarrn in der.
Es kann gar nicht negativ sein, oder?
Ja, genau. du hast beim Après-Ski hast es lustig gehabt, es war schön, es hat dir geschmeckt. Mhm. Jetzt kommst du rein und dann tut sich in deinem Gehirn dieses große Netzwerk auf, ja, also das wird reaktiviert, wo eben dieser Geruch zu positiven Erlebnissen geführt hat.
Kann es sein, dass ich jetzt Après-Ski, Gaudi, lustig, tralalala, Kaiserschmarrn, aber beim Kaiserschmarrn oder beim Alkohol hat es was und mir geht es dann nicht gut und dann rieche ich wieder den Kaiserschmarrn, dann ist das ein negatives Gefühl, also negative Emotionen?
Ich glaube, dass dein Gehirn das genau unterscheidet. Also wenn du wenn es dir beim Kaiserschmarrn trotz Alkohols noch nie schlecht geworden ist, hat sich dein Gehirn einfach zum Kaiserschmarrn das Positive gemerkt, dass süß ist, dass warm ist, dass du das hungrig gegessen hast und nachher ist dir gut gegangen, dass gemütlich ist und so. Wenn du natürlich zu viel Alkohol getrunken hast und danach den Kaiserschmarrn wieder gegeben hast.
Oder auch der Kaiserschmarrn hat was gehabt. So
oder Kaiserschmarrn, ja, in dem Fall kann es schon sein, dass sich das so einbrennt, ja, dass du vielleicht, dass die Eier kaputt waren oder irgendwas, ja, dass du danach krank geworden bist, dass diese Erinnerung sich so einarbeitet in dein Gehirn, dass du für diese Speise eigentlich nichts mehr übrig hast.
Es ist ja so, jetzt hast du gesagt, Gerüche ja oder nein, da gibt es kein eher ja oder kein eher nein. Ist es bei Parfums eigentlich das Gleiche? Ich habe öfter ein bisschen zu viel Parfum oben in der Morningshow und mein liebster Arbeitskollege sagt mir dann das auch. Ist das vielleicht auch ein Geruch, mit dem er negative Erinnerungen verbindet?
Es muss nicht negativ sein, aber es kann sein, dass es für ihn nicht wirklich positiv ist. Ja, also sagen wir so, jeder Mensch hat an sich einen Geruch, ja, den nehmen wir heutzutage gar nicht mehr so wahr, weil unsere Nase sich rückgebildet hat. Zum Beispiel im Vergleich zur Nase von Tieren. Ja, der Hund erkennt an jeder Ecke, wer vor ihm an der Ecke gewesen ist, ja, und scharrt dann oder zeigt so ein bisschen aggressives Verhalten. Ja. Der Hund erkennt die anderen Hunde ganz genau. Er weiß, ob sie Freunde oder Feinde sind. Und bei uns ist diese Fähigkeit, also des Erkennens des menschlichen Geruches ohne Parfum, hat sich schon zurückgebildet, weil wir uns viel zu viel waschen.
Ja.
Ja, also keiner von uns hat noch den ursprünglichen Körpergeruch, weil wir
Duschgel,
permanent
Bodylotion,
genau.
Creme, Handcreme, Parfum,
richtig.
Alles Mögliche kommt drauf.
Genau,
ja.
Genau. Das heißt also, wir haben nicht mehr den eigenen Geruch. Was wir dann drauf tun, sind so Gerüche, die industriell erzeugt werden. Ja, und die, es gibt Vorlieben für die eine oder die andere Duftkomposition. Und wenn dein Kollege sagt, ja, also zu viel des Guten, kann sein, dass seine Nase für diese Duftkomposition nicht sehr viel über hat. Und wenn du weniger hättest, ja, wäre es okay, er würde es besser ertragen, als dass er jetzt zu viel immer riechen muss.
Das heißt, wir verdecken unseren Körpergeruch mit verschiedensten Produkten. Viele Unternehmen setzen ja mittlerweile auch schon auf Parfums, auf Düfte, Hotels zum Beispiel, die haben oft ganz einen eigenen Geruch. Oder auch Modeshops, Marketing-Experten verführen da quasi mit Düften und wecken damit ja dann auch wieder Gefühle, Duftmarketing, um die Kundinnen und Kunden an die Marke zu binden, weil der Geruch zum Beispiel jetzt schöne Erinnerungen ans Hotel weckt. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man natürlich so sagen. Also es gibt dieses Duftmarketing, dürfte eine sehr effektive Marketingstrategie sein. Funktioniert auf der Basis der Emotionen. Zum Beispiel der Vanillegeruch. Ja. Vanillegeruch ist sehr, sehr häufig vorhanden. Und auch wenn man schaut in den Geschäften, welche Kerzen am meisten verkauft werden, das sind meistens die Vanillekerzen. Ganz interessant.
Ich habe ganz viele daheim.
Ja, genau. Ich auch. Und diese Gerüche wirken sich sofort, also arbeiten sich sofort ein, also sie nehmen sofort den Weg zu den Emotionen. und lösen auch emotionale Reaktionen. Das heißt also, ich komme rein in ein Geschäft, wo es nach Vanille duftet. Mhm. Ja. Mein Gehirn funktioniert schon so, dass ich auch geprägt bin vom Vanillegeruch, weil mhm. Vanille ist auch das Aroma, das in den Süßspeisen enthalten ist, auch sogar im Milchpulver, also im Babymilchpulver, mhm. ja, mhm. dann tun sie auch, das tun sie auch aromatisieren. Das heißt, wir sind schon sehr stark geprägt, dass Vanille ein guter Geruch, ein positiver Geruch ist. Ja. Manchmal ist man ein bisschen enttäuscht, wenn man eine echte Vanilleschote kauft, mhm. zum Backen, zum Beispiel zum Keksebacken, dass die riecht zwar stark und die riecht zwar gut, aber es ist nicht dieser Vanillegeruch, den wir von rundherum kennen. Mhm. Ja. Der andere ist synthetisch, aber auf den sind wir mehr geprägt. Ja. Also die Emotion ist positiv. Und verknüpft natürlich, also wenn ich zum Beispiel einen Hotelraum mhm. mit Vanille parfümiere, dann verknüpft sich das an Süßspeisen, mhm. an
was Positives,
was mir gut tut, an Ernährung etc. Und das hat natürlich auch eine, sagen wir so, unter Anführungszeichen, unterbewusste Wirkung. Ja? Mhm. Also ich will jetzt nicht von Unterbewusstsein sprechen, weil das ist nicht eine Kategorie der Neurowissenschaft. Aber es lässt uns womöglich gerne dort verweilen. Ja, wir gehen gerne da rein und wir sind gerne in der mhm, Lobby. Mhm. Dann kommen wir aufs Zimmer und vielleicht im Zimmer riecht man noch die Schuhe vom Vorgänger. Ja, dann reißt man gleich das Fenster auf. Mhm. Ja, weil das ist ein Geruch, den wir nicht gewohnt sind wahrzunehmen. Mhm. Und wenn zum Beispiel so wie in diesen Hotels in den USA, also im 45. Stock geht das Fenster sicher nicht mehr auf. Ja, dann muss man mit der Klimaanlage lebe und manchmal sitzen gewisse Gerüche ziemlich fest. Mhm. Ja. Obwohl die Lobby parfümiert ist, kann das Zimmer wahrscheinlich unangenehm werden. Mhm. Ja. Und man kann eben nicht lüften. Weil wir mit diesem Schuhgeruch eigentlich gar nichts anfangen, nichts Positives anfangen können.
Mhm. Ja, auch ganz viele Shops setzen zum Beispiel drauf, auch Luxusläden zum Beispiel. Da gehst du rein und da hast du einen Duft in der Nase und denkst, ah ja, genau, mhm. irgendwie so.
Ja.
Kenne ich. Wenn ich jetzt um die Wirkung der Düfte Bescheid weiß, kann ich die ja eigentlich auch für mich einsetzen. Jetzt zum Beispiel auch beim Arbeiten oder beim Lernen. Immer wenn ich jetzt sage, so um 9 Uhr muss ich arbeiten oder eben was lernen, könnte ich ja immer den gleichen Duft versprühen und mein Hirn quasi weiß, so, es ist Zeit zum Werkeln. Funktioniert das?
Ja, daran habe ich noch nie gedacht. Aber ja, also es gibt auch diese Aromatherapie.
Ja.
Ja. Es gibt auch Forschung dazu. Also ich wollte jetzt nicht zu viel reinbringen, aber auf jeden Fall, die Düfte sind schon, also werden schon kategorisiert. Zum Beispiel Vanille wirkt sich als vertrauenserweckend, wohlgefühlvermittelnd, beruhigend aus.
Mhm.
Zitrusdüfte, ja, es gibt ein paar, aktivieren. Sind erfrischend und steigern die Aufmerksamkeit.
Als Zitrusfrucht zum Beispiel zum Arbeiten.
Genau, richtig.
Mhm.
Ja?
Aber das hat meine Kollegin wirklich erzählt, hat gesagt, bei ihrem Buben, der ist in der Volksschule,
ja.
Sie hat da so ein ätherisches Öl, das sie ihm da immer so aufs Handgelenk schmiert, immer dann, wenn er Hausübung machen muss.
Okay.
Ja,
aber das ist eher eine Konditionierung.
Ja, auch gut, oder?
Naja, es kann sein, dass das ein Ritual ist zwischen Mama und Kind.
Ja.
Und es ist natürlich ein angenehmer Duft, vermute ich. Und das Kind riecht das gerne.
Mhm.
Und dann weiß das Kind, jetzt ist Zeit, die Hausaufgaben zu machen. Und das ist schon was Angenehmes. Da ja,
eine gute Strategie von der Mama.
Gute Strategie, ja.
Ja.
Ganz sicher, ja. Und womöglich ist auch ein gutes ätherisches Öl, ist wahrscheinlich sogar gut für, ich weiß nicht, also zum Beispiel Lavendelöl, ist entspannend, ist stressreduzierend.
Ja.
Also kann sein, dass das eine hervorragende Strategie ist. Aber es ist eine Strategie, ja. Es heißt nicht wirklich, dass, also man müsste das prüfen,
ja.
ob das Kind, wenn es gar keinen Duft bekommt, ob das Kind auch nicht in der Lage ist, doch die Aufgaben gleich gut zu machen. Aber sagen wir so, es hat einen Placebo-Effekt, es hat wahrscheinlich mildert die Anstrengung oder die Mama hat eine Zuwendung für das Kind. Ja? Kinder brauchen eben Zuwendung. Wenn man sagt, zum Beispiel meine Mutter, die hat mir immer, ich habe so Phasen gehabt in der Schule, wo ich ein bisschen down war, und sie hat mir immer Phosphorampullen von der Apotheke geholt. In der Meinung, das stärkt mein Gehirn, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach nur so Placebo-Effekt.
Ja.
Und bei jedem Mittagessen hat sie mir eine aufgebrochen, ja, diese Glasampullen ins Glas getan. Ich weiß noch, das hat keinen guten Geruch gehabt.
Mhm.
Und es war so bräunlich. Und sie hat gesagt, trink das, weil das macht dich stark. Und dann wirst du alles lernen, ohne Schwierigkeiten. Das war hundertprozentig Placebo.
Ich überlege gerade, was mein Geruch der Kindheit irgendwie ist. Das waren vielleicht diese Müslis, diese Zuckermüslis, die hat die Mama früher immer gekauft. Jetzt tut es ja irrsinnig leid, weil man damals irgendwie nicht so gewusst hat, dass da so viel Zucker drinnen ist.
Naja.
So diese Frosties und Fruit Loops, Zinni-Minis, aber das sind irgendwie... Das sind so meine Gerüche der Kindheit, an die ich mich erinnere. Ja, wäre interessant, woran unsere Hörerinnen und Hörer quasi denken, wenn sie jetzt ans Riechen denken, an eure Erfahrungen quasi mit dem Geruch. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns quasi einfach schreibt auf Instagram und eure Erfahrungen mit den Gerüchen mit uns teilt. Generell Riechen und der Geruchssinn ist ja irgendwie auch so ein Indikator für die Gesundheit. Wir kennen das von Corona, dass da bei vielen der Geruchssinn, auch der Geschmackssinn, aber vor allem auch der Geruchssinn dann einfach weg war. Wenn das Riechen jetzt nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, Manuela, was kann dahinter stecken?
Naja, du hast es gerade gesagt, ja. Also, dass man nicht mehr gut riechen kann, das kann mit einer akuten Erkrankung zu tun haben, die neurologisch sich auswirkt. Das heißt also, es kann sein, dass die Entzündung, die diese Krankheit auslöst, auch die Geruchszentren in der einen oder anderen Form stört oder beeinträchtigt. Und bei Corona haben wir gesehen, dass ein plötzlicher Geruchsverlust gekommen ist. Mhm. Also ich habe es selbst erlebt.
Ja.
Ich habe eine Zitrone gerieben.
Ja.
Und ich denke mal an diese Zitronen, wenn sie ewig im Kühlschrank sind, haben sie überhaupt keinen Geruch mehr.
Ja.
Und ich reibe und reibe und es kommt überhaupt nichts. Denke mal, na so ein Klumpert, das kaufe ich nicht mehr in dem Geschäft. Ja, es waren Bio-Zitronen. Und dann denke ich mir, aha, nicht, dass es an mir liegt.
Weil dann hast du einen Corona-Test gemacht.
Nein, es war schon, bei mir war schon längst vorbei, Corona. Ja. Also ich habe überhaupt keine Symptome mehr gehabt.
Okay, so Nachwirkungen.
Das war nachher. Und dann bin ich zur Parfümflasche gegangen und habe geschnuppert und auch da null.
So ein Klumpert kaufe ich nicht mehr.
Genau. Und es ist so, zum Glück ist alles wieder gekommen bei mir. Ja, auch geschmacksmäßig habe ich da auch nie ein Problem gehabt. Aber es ist eine neurologische Störung aufgrund dieses Erregers und wie er sich auswirkt. Aber das kennen wir auch von der Grippe zum Beispiel. Mir schmeckt nichts. Ja. Ich mag nichts essen, weil mir nichts schmeckt. Das kennt man auch.
Ja, man hat auch keine Lust drauf. Und
genau,
schmeckt
also zum Beispiel, wenn die Schleimhaut in der Nase entzündet ist, riecht man auch schlecht. Aber es ist trotzdem der Indikator, also wenn man jetzt nicht diese Erkrankungen hat, die akut sein können, ja, und man hat einfach out of the blue, wie man auf Englisch sagt, also ohne vordergründigen Grund, wenn man eben... Wenn man das Gefühl hat, man riecht nicht gut, oder wenn die anderen uns sagen, riechst du es nicht? Und du sagst nein.
Mhm.
Ja, oder wenn die anderen unsere Körpergerüche riechen und wir nicht. Ja, dann kann es sein, also dass zum Beispiel Parkinson in einem Frühstadium ist.
Mhm.
Ja, das ist ein Indikator zum Beispiel für Parkinson, aber auch Alzheimer, Multiple Sklerose. Und was man auch dazu sagen muss, also jetzt will ich niemanden warnen oder erschrecken, ja, weil es kann auch sein, dass jemand, der uns zuhört, vielleicht das hat, ja, kurzfristig. Also es kann aber auch von Depressionen kommen. Ganz interessant. Also man hat eine veränderte Geruchswahrnehmung bei gewissen Depressionen und eine reduzierte Geruchsempfindlichkeit.
Okay.
Und auch die Bewertung zu den Gerüchen wird verändert. Naja, weil die Bewertung auch mit diesen Botenstoffen zu tun hat, mit Serotonin, mit Dopamin.
Mhm.
Und dadurch, dass sozusagen das Gleichgewicht dieser Botenstoffe verändert ist, kann es sein, dass dann unsere Wahrnehmung eine andere ist. Und dann gibt es aber natürlich auch jede Menge chronische Erkrankungen, bei denen der Geruchssinn in Mitleidenschaft gezogen wird, zum Beispiel Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen und so weiter.
Also die Nase wirklich als Indikator für eure Gesundheit quasi, der Nase nach. Das war unsere Folge zum Thema Riechen, zum guten Riechen. Wir hoffen auf gute Bewertungen für diese Podcast-Folge.
Wir freuen uns.
5 Sterne. Und ja, gerne auch teilen und wir sagen danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.